Willkommen zu unserer Podcast-Reihe Industrie 4.0 Rechtstest-Batch. Heute mit unserem Folgentitel Löschen von der Blockchain. Ist das dann noch eine Blockchain oder kann das weg? Mein Name ist Timotin Korkmaz. Ich arbeite am Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik und begleite dieses Projekt aus technischer Sicht. Und zur Erörterung dieser sehr kontroversen Frage habe ich eine geschätzte Kollegin, Frau Michelle Löw-Göpfert, eingeladen vom Institut für Rechtsinformatik der Universität des Saarlandes. Und sie wird uns heute unterstützen mit ihrer Expertise im Bereich Datenschutz und auch im Bereich DSGVO-Konformität. Und Michelle, möchtest du dich vielleicht selber noch ein bisschen näher vorstellen?
Also danke schon mal für die schöne Vorstellung. Ja, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am IFR und das auch schon seit 1,5 Jahren. Ist ja in Bismet-Zeit ist das schon recht lang. Ich studiere aber noch nebenbei. Ich studiere internationales und europäisches Wirtschaftsrecht einerseits mit einem Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit. Aber zum anderen studiere ich auch im Master IT-Recht und Rechtsinformatik, bietet sich ja offensichtlich an und da mit meinem Forschungsschwerpunkt Datenschutzrecht. Ja, mehr gibt es eigentlich nämlich nicht über mich zu sagen.
Ja, vielen Dank für deine Vorstellung. Michelle, Datenschutzrecht und natürlich auch das Thema der DSGVO sind ja schon sehr wichtige Themen und sie stellen ja häufig auch sehr große und starke Anforderungen an die Technologie, die sie umsetzen müssen. Und als du mit deinem Paper und deinen Vorschlägen kamst und sagtest, ja, es gibt ja auch Blockchain-Technologien oder halt Möglichkeiten, diese einzuhalten, indem zum Beispiel auch Daten wieder gelöscht werden. Da habe ich mich erstmal sehr gesträubt und gewundert und gedacht, wie kann das denn noch sein? Aber ich denke mal, du hast da ja sicherlich noch mal ein paar Informationen oder einen Blickwinkel, der das Ganze sicherlich sinnhaft darstellt. Hast du da vielleicht so ein paar Informationen für uns, wie das umgesetzt werden kann oder woher der Bedarf da einfach herkommt?
Gutes Stichwort. Gerade der Bedarf ist ein sehr wichtiger Punkt. Und zwar so das Grundsatzproblem, das ich sehe, ist bei der Blockchain. Das Login von der Blockchain kann oder darf nicht gelöscht werden. Nun gibt es aber eben im Datenschutzrecht, Artikel 17 DSGVO, das Recht auf Löschung oder vielleicht in den Medien auch viel bekannter als das Recht auf Vergessenwerden. Das besagt im Wesentlichen also Artikel 17 DSGVO eben, dass der Betroffene das Recht hat, von dem Verantwortlichen zu verlangen, dass die betreffenden personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden. Und der Verantwortliche ist auch verpflichtet, diese personenbezogene Daten unverzüglich zu löschen, sofern es einer der folgenden Gründe zutrifft. Und da wird eben noch eine Reihe von Normierungen genannt, nachdem eben personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht werden müssen. Also grundsätzlich schreibt das Recht vor, es muss gelöscht werden an bestimmten Punkten. Und deswegen haben wir hier, kollidiert das hier, weil es werden natürlich auch personenbezogene Daten auf der Blockchain gespeichert. Also muss ja nicht, kann und irgendwie ist ja alles miteinander verbunden. Und deswegen wird das wohl auch der Fall sein. Deswegen gibt es da eine große Kollision und auch einen absolut großen Bedarf, dieses Thema auch mal anzusprechen und dann auseinanderzuziehen.
Ja, die erste Frage, die sich aus deinen Erläuterungen für mich stellt, ist natürlich, wer ist denn überhaupt der Verantwortliche? Weil das D in Distributed Ledger Technologies steht ja natürlich für verteilt und idealerweise ist ja so eine Blockchain natürlich auch ein verteiltes System. Wer könnte da die Verantwortung haben oder wen könnte man da ansprechen, zu sagen, ja, ich möchte meine Daten jetzt bitte gelöscht haben? Hast du diesbezüglich schon mal einen Hinweis für uns oder hast du dir eine Vorstellung?
Sehr gute Frage. Grundsätzlich gibt es drei Beteiligte, die hier in Frage kommen. Also etwa, wenn Smart Contracts abgelegt werden sollen auf der Blockchain, ist natürlich zwei vertragsschließende Personen, also zwei Nodes, die an der Blockchain eben teilnehmen, die kommen in Frage und auch natürlich derjenige, der die Infrastruktur zur Verfügung stellt. Letztlich ist aber derjenige, der die personenbezogenen Daten eben auf der Blockchain ablegt, auch derjenige, der dafür verantwortlich ist. Im Prinzip sind die Nodes dafür selbst verantwortlich, weil sie eben auch selbst darüber bestimmen können, was sie auf der Blockchain ablegen.
Ja, wenn man jetzt diesen rebellischen Gedanken aus dem ersten Blockchain-Paper, dem Nakamoto-Paper von 2008, mal so ein bisschen nochmal heranführt und sagt, ja, die Idee ist ja dahinter eigentlich ein gleichwertiges Netzwerk, dafür steht ja auch Peer-to-Peer für gleichwertige Knoten, zu etablieren. Dann ist es sicherlich natürlich ein bisschen schwer, da einen Verantwortlichen herauszufischen. Aber gut, wenn du sagst, es ist derjenige eigentlich, der die Information einführt ins Netzwerk, ist ja schon mal ein guter Anhaltspunkt zu sagen, wo kann man zumindest schon mal ansetzen, seine Ansprüche überhaupt geltend zu machen. Weiß
Also
nicht, wenn
ist
man jetzt
ja,
auf. Ja, bitte.
es ist ja sowieso, also schwieriger wird es natürlich in der permissionless Blockchain. Also das ist tatsächlich, vielleicht sollte ich es konkretisieren, eher für permission Blockchains gedacht. Permissionless Blockchains sind auch nochmal ein schwierigeres Thema, deswegen wollte ich einfach noch kurz konkretisieren, es bezieht sich nur auf permission Blockchains.
Das passt ja auch zu unserem Projektrahmen hier, in dem wir auch hauptsächlich uns die Permission-Blockchain anschauen. In der politischen Welt würde man mich wahrscheinlich eher so als Hardliner bezeichnen, weil ich habe ein großes Problem damit, wenn man solche Konzepte mit einbringt und sagt, in der Blockchain lassen sich irgendwelche Sachen oder Informationen löschen oder verändern. Das kann ich rein subjektiv mit meinen Kenntnissen nicht so ganz vereinbaren, aber du hast ja da zumindest schon mal so ein paar Lösungsansätze, wie das vonstatten gehen kann. Vielleicht können wir uns da noch mal ein bisschen darüber unterhalten. Welche Ansätze hast du denn so entdeckt in deiner Forschung?
Genau. Meine Aufgabe ist als Wissmit ist ja, Probleme zu sehen, herauszufinden und dann bestenfalls auch noch Lösungsansätze dafür zu finden. Und es gibt zahlreiche Lösungsansätze. Beispielsweise ein eher rechtlicher Ansatz wäre zu sagen, okay, diejenigen, die sich darauf einlassen, also die Verantwortlichen, die sich darauf einlassen, Daten auf der Blockchain abzulegen, die dürfen sich, also in dem Wissen, man kann nicht von einer Blockchain löschen. Die dürfen sich später nicht nochmal darauf berufen. Ja gut, ja, das wusste ich nicht oder ja, ich kann jetzt den Anspruch nicht erfüllen. Also müssen sich verantwortliche und betroffene Personen, also betroffene Personen ist diejenige Person, deren personenbezogene Daten verarbeitet werden, müssen sich im Klaren darüber sein, dass ja von einer Blockchain nicht gelöscht werden kann. Und wenn trotzdem alle Beteiligten zustimmen, dann darf ja nachher nicht gesagt werden, ja, wir wussten das nicht oder wie kann das sein, dass mein Löschungsanspruch jetzt nicht durchgesetzt werden kann, obwohl eben bekannt war, dass der wahrscheinlich nicht durchgesetzt werden kann. Deswegen sollte man den Wortlaut des Löschens nochmal komplett anders da auslegen und das ist ja nicht so gemeint und der sollte aufgeweicht werden. Ja, ein rechtlicher Lösungsansatz, aber dagegen spricht klar der Wortlaut, der eben von Löschen spricht. Und wenn das Gesetz Löschen fordert, da sollte auch Löschen gegeben werden.
Das klingt im ersten Moment für mich sehr interessant, nach technisch machbar. Wenn sich einfach alle auf die Spielregeln einigen, dann passt das schon. Aber gleichzeitig muss ich an solche Sachen denken wie andere Plattformlösungen und Fälle, die es vorher schon mal gab. Ein größtes Beispiel ist natürlich Facebook und das Löschen des Accounts, der im Hintergrund eigentlich nur deaktiviert wird und gar nicht wirklich gelöscht wird. Und wo es dann tatsächlich nachher Präzedenzfälle gab, wo sich Leute dann irgendwie kistenweise Ausdrucke haben schicken lassen, beziehungsweise dieses Recht juristisch durchgesetzt haben, um einfach alle Daten, die Facebook von ihnen hatte, tatsächlich mal ausdrucken und zuschicken zu lassen. Eine ähnliche Gefahr würde ich jetzt hier auch sehen. Also wenn es nicht wirklich nachher löschbar ist, kann man dann überhaupt so eine Einigung treffen? Also kann man dieses Gesetz dann umgehen oder wie realistisch schätzt du das ein?
Du hast gerade von dem Auskunftsrecht gesprochen. Ja, kann natürlich ausgenutzt werden. Das Gesetz trifft ja auch eine kleine Schranke und es darf nämlich nicht missbräuchlich verwendet werden. Also man will nicht Unternehmen überfordern. Ich gerade KMUs können ja manchmal einfach nicht die Men- und Women-Power aufbringen, all dem gerecht zu werden. Also da schiebt das Gesetz schon einen Riegel vor. Aber gerade in den Anfangszeiten der Datenschutzgrundverordnung waren natürlich viele Unsicherheiten da und dann kam es vielleicht dann auch zu einer kistenweise Aussendung von Auszügen mit personenbezogenen Daten. Aber inzwischen hat sich das ja etwas mehr gefestigt und sollte es zumindest in der jetzigen Zeit nicht mehr geben. Aber gerade der Löschungsanspruch, da sollte man wirklich dabei bleiben, wenn Löschen gefordert wird, dann soll Löschen gegeben werden. Also für die Blockchain darf dieses Gesetz definitiv, weil es eben so klar und eindeutig ist, eben nicht aufgeweicht werden. Deswegen, ja, ein gut gemeinter Lösungsansatz mit weniger Outcome.
Ja, das hört sich an, das könnte man einen sehr zweifelhaften Mann an dieser Satzstelle zitieren. Sounds good, doesn't work. Aber du hast ja zum Glück noch ein paar andere Verfahren herausgefunden. Das eine, was ich sehr spannend fand, war das Zero-Knowledge-Proof-Verfahren. Wie ist das zu verstehen oder wie ist deine Einschätzung zu diesem Verfahren?
Genau, beim Zero-Knowledge-Proof-Verfahren geht es im Prinzip auch darum, dass der eine Vertragspartner nicht weiß, mit wem er denn gerade kontrahiert, also mit wem er gerade einen Vertrag schließt. Es soll einfach niemand irgendwas wissen, deswegen Zero Knowledge. Es werden im Prinzip nur Eckdaten gespeichert, wie es wurde verhandelt, es wurde ein Vertrag geschlossen, aber es wird nicht klar, mit wem verhandle ich denn gerade überhaupt. Und das ist leider schon das Todesurteil für dieses Verfahren. Denn so grundsätzlich sagt man, ja gut, hier anonymisiert, perfekt. Dadurch ist der Anwendungsbereich der Datenschutzgrundverordnung schon gar nicht eröffnet. Es werden keine personenbezogenen Daten tangiert. Also in der Theorie super. Leider praktisch absolut nicht machbar, weil im Rahmen der Privatautonomie muss ich mir natürlich meinen Vertragspartner selber aussuchen dürfen. Da spielen solche Sachen wie Liquidität und solche Sachen eben mit. Vielleicht möchte ich lieber mit einem eingesessenen Unternehmen einen Vertrag schließen, als jetzt mit dem Startup. Oder vielleicht möchte ich gerade mit einem innovativen Startup einen Vertrag schließen und niemand, der eben schon ein bisschen eingefahrener sein könnte, vielleicht. Deswegen Privatautonomie muss einfach gewährleistet werden. Und deswegen muss ich wissen, wer mein Vertragspartner ist. Deswegen ist Zero Knowledge Proof Verfahren leider in diesem Fall ungeeignet.
Ich habe bei meiner Recherche, als ich dann dieses Stichwort gelesen habe, ein sehr interessantes Beispiel zum Verständnis gefunden, wobei ich jetzt leider die Quelle dieses Beispiels nicht zitieren kann, aber das Beispiel war trotzdem sehr, ja, sehr einleuchtend. Es wird das Bond-Dilemma quasi auch genannt. Das Szenario wurde folgendermaßen beschrieben: Stellen Sie sich vor, ja, Herr Bond hatte eine sehr spaßige Nacht und ist leider mit seinem tollen Aston Martin irgendwie verunglückt und steht jetzt quasi mittellos da und muss sich jetzt halt quasi ja Geld beschaffen. Und wie macht der Herr Bond das natürlich? Indem er am besten irgendwelche Geheimnisse verkauft und steht jetzt quasi seinem Kontrahenten gegenüber. Ja, und die Frage ist, wie kann er verklickern, dass er tatsächlich nutzbare Informationen hat, ohne die Informationen selbst preiszugeben? Und wenn er da in der Lage ist, das zu vermitteln, dann hätte man quasi ohne das Geheimnis preiszugeben, den Beweis darüber, dass man halt diese Informationen besitzt. Ich fand das ein ja, sehr, sehr treffendes Beispiel des Verfahrens an sich. Aber ich sehe hier trotzdem eine Schwierigkeit in der Umsetzung. Und zwar ist das ja ein Verfahren, was an anderer Stelle auch tatsächlich schon eingesetzt wird. Aber es ist halt sehr komplex und auch sehr kommunikativ, sehr aufwendig. Aber ich sehe es eher nur praktikabel, wenn überhaupt bei Abläufen. Du hast ja gerade auch nochmal das Thema Smart Contracts hier nochmal mit eingebracht. Aber rein für die Datenhaltung sehe ich es jetzt nicht wirklich anwendbar. Ja, da würde ich deine Einschätzung teilen, dass das halt nicht allumfänglich einsetzbar ist in diesem Zusammenhang.
Genau, also grundsätzlich wäre das bestimmt eine gute Möglichkeit in einem anderen Kontext, aber eben in dem Rahmen, in dem wir uns bewegen, mit Smart Contracts, mit Vertragsdaten und allem, was dazu gehört, nein. Einfach nein, leider nein. Es wäre eine schöne Vorstellung, nur anonymisierte Daten verarbeiten zu können und trotzdem zu seinem eigenen Ziel zu gelangen, aber hier unpraktikabel, hier nicht anwendbar.
Oh, jetzt werde ich schon langsam verzweifelt. Wir haben schon zwei tolle Lösungsansätze gehabt, die wir beide wieder verworfen haben. Aber du hast bestimmt noch was im Petto.
Ja, natürlich habe ich noch was im Petto. Und zwar jetzt zu nennen die Chameleon-Hashes. Was ist ein Chameleon-Hash? Also Chameleon-Hashes dienen hauptsächlich dazu, die Integrität von Daten in der Blockchain zu gewährleisten, indem sie nämlich die Möglichkeit bieten, den Hashwert unter bestimmten Bedingungen zu verändern. Also sie sind nicht speziell darauf ausgerichtet, jetzt irgendwelche Datenschutzaspekte wie Pseudonymisierung oder Anonymisierung zu unterstützen, aber es ist eben eine Art von wandelbaren Hash, wenn man das denn so sagen kann.
Da muss ich sagen, da habe ich mich echt gefragt, inwiefern das dann tatsächlich noch ein richtiger Hash-Wert sein sollte, weil die Hash-Funktionen, die ich bisher gesehen habe, die hatten zumindest drei sehr maßgebliche Eigenschaften, die halt einfach auch so eine Hash-Funktion halt ja, definiert haben, die auch wissenschaftlicher Basis auch schon seit 1978 ja schon definiert worden sind und auch bestimmt worden sind, ist ja zum einen auf jeden Fall die Einwegsfunktion, auch das Pre-Image-Resistance genannt. Das heißt, mittels der Funktion, der Hash-Funktion an sich, wird einfach ein eindeutiges Y berechnet für ein gegebenes X. Also für eine Eingabe, die ich habe oder einen Wert, den ich habe, wird einfach quasi ein kryptografischer Wert ermittelt. Und der ist halt nicht umkehrbar. Das heißt, ich kann auch nicht wieder zurückrechnen. Und die zweite wichtige Eigenschaft ist die schwache Kollisionsresistenz oder auch im Englischen Second Pre-Image Resistance genannt. Das heißt, wenn ich mit einem Wert einen Hash berechnet habe, dann ist es quasi unmöglich, einen zweiten Wert zu finden, der auf den gleichen Hash führt. Und die dritte, ja, die dritte große Eigenschaft ist die starke Kollisionsresistenz, die heißt im Englischen treffenderweise auch Collision Resistance, ist, dass ich keine zwei Werte finden kann, die auf den gleichen Hash-Wert führen. Und wenn ich diese Chameleon-Hashes richtig verstanden habe, dann können die genau das. Das heißt, man ist in der Lage, einen Hash zu erzeugen und den Ausgangswert nachher nochmal zu ändern, sodass dieser Hash im Nachgang immer noch passiert. Das heißt, die haben eine Möglichkeit der Kollisionserzeugung da drin. Und da frage ich mich, inwiefern das dann halt noch quasi in das Thematik der Blockchain reinpasst.
Jein, es geht ja darum, dass der Chameleon-Hash sich verändert, ohne anders zu sein. Sie ermöglichen ja, einen Hashwert zu erzeugen, der unter bestimmten Bedingungen verändert werden kann. Er passt aber dennoch immer noch auf seinen spezifischen Ausgangswert. Also die Idee dahinter ist es ja eigentlich, dass der erzeugte Hashwert wie eben ein Chamäleon agieren kann, indem er seine Eigenschaften immer wieder anpasst, während er trotz dessen immer noch eine Verbindung zu seinem ursprünglichen Wert beibehält. Er zeigt im Prinzip nur nach außen, dass er sich verändern kann, obwohl er mehr oder weniger gleich bleibt. Also das wird beispielsweise bei digitalen Signaturen angewandt, um diese digitalen Signaturen eben zu schützen oder auch von die Integrität von Daten zu gewährleisten. Also im Prinzip geht es bei diesen Chameleon-Hashes ja um ein Geheimnis und einen öffentlichen Wert, wenn man das so sagen kann. Das Geheimnis dient sozusagen als Falle für den Hashwert. Wenn das Geheimnis bekannt ist, kann der Hashwert verändert werden, sodass er auch zu einem anderen Wert passt, der sich eben weiterhin mit dem Geheimnis verknüpfen kann. Andererseits, wenn eben dieses Geheimnis wiederum unbekannt ist, ist es eben sehr schwierig, den Hashwert zu verändern, ohne dass es bemerkt wird. Das heißt, im Prinzip, Chameleon-Hash ist nicht die eigentliche Veränderung, sondern nur der Schein der Veränderung. Mehr Schein als Sein. Ist aber trotzdem fähig, eben diese, ja doch dann eine Art der Anonymisierung herzustellen, also ohne dass er eben löscht. Natürlich wäre dann wieder ein bisschen die Kollision, um zu sagen, okay, löschen in dem Sinne von einem Löschungsanspruch kann nicht gegeben werden. Jetzt ist aber die Krux, wenn es aber anonymisiert werden kann, wenn der Zugriff durch die Veränderung des Hashes verweigert werden kann, versteckt werden kann, ja, dann ist das Ganze anonymisiert. Wenn ich das Ganze anonymisiert habe, dann habe ich einen Anwendungsbereich mehr für die Datenschutzgrundverordnung und dann habe ich eine Situation geschaffen, die dem Anspruch des Betroffenen nachkommt, nämlich dass diese personenbezogenen Daten eben verschwinden, bin ich auch nachgekommen. Also im Prinzip ist das schön, bei jedem Blockchain-Konnoisseur, da das Herz aufgeht, weil eben nicht gelöscht wird, aber auch dem Datenschutzmenschen, der freut sich nämlich auch, weil der Zugriff ist verweigert und ja, wir sind im Fall einer Anonymisierung angekommen.
Ja, wenn ich mir aber wenn ich mir überlege, inwiefern man die Chameleon-Hashes einsetzen kann, dann stelle ich mir die sinnvollste Stelle vor, wenn natürlich ein Hash über einen Block gebildet wird und dieser quasi zur Verknüpfung in den nächsten Block wieder reinwandern soll. Und wenn ich an dieser Stelle ein Chameleon Hash einsetzen würde, beziehungsweise der ursprüngliche Hash an dieser Stelle dient ja dazu, den Vorgänger unveränderlich mit dem nachfolgenden Block zu verknüpfen. Wenn ich das aber mittels Chameleon-Hash mache, dann nehme ich der Blockchain ja genau diese Eigenschaft weg. Dann kann ich ja die Information im vorherigen Block verändern, ohne dass die Kette dabei aufgesprengt wird. Und da möchte ich mich mal an dieser Stelle für die Rechte der Blockchain mal einsetzen, das arme Ding. Dann nimmt man ihm ja quasi diese Eigenschaften ja komplett weg.
Ja, also dieses, wie du schon sagst, also irgendwo stellt dann die Blockchain nicht mehr historisch, chronologisch alles dar, was eben so passiert ist. Also faktisch ist es noch enthalten, also irgendwo tut sie es ja doch, aber eben ist es grundsätzlich für niemanden mehr nachvollziehbar, was da eigentlich drauf gestanden hatte. Und natürlich geht das zulasten der Vertrauenswürdigkeit. Aber diese kleine Beschränkung dieser Vertrauenswürdigkeit, finde ich, ist ein noch zu tragender Preis im Vergleich zu, ich gehe nicht meiner Pflicht nach zu löschen oder auch, ich benutze die Blockchain gar nicht. Also ich sage immer, ein Kompromiss ist nur ein Kompromiss, wenn es beiden Seiten etwas wehtut und irgendwo wird ja nicht richtig gelöscht und ja, irgendwo wird die Vertrauenswürdigkeit, wie gesagt, ja nur ein bisschen tangiert. Und das ist doch gut.
Ja, auf jeden Fall. Ich sehe halt nur schon so Grundsatzdiskussionen aufsteigen, beziehungsweise das ist ja eigentlich ein hervorragender Punkt, der unseren Titel nochmal rechtfertigt. Aber ist es dann noch eine Blockchain? Sie erfüllt die Funktion, aber eine grundsätzliche maßgebliche Eigenschaft wird an der Stelle halt nicht erfüllt. Ich denke, das ist sicherlich nochmal ein Thema, was ausgiebiger zu diskutieren wäre, vielleicht sogar schon eher zu philosophieren. Aber der nächste Ansatz, der geht ja sogar noch einen Schritt weiter, der ist ja noch ein bisschen radikaler. Das Forking und Pruning.
Ganz genau. Forking ist, wie der Name schon sagt, also man kann sich eigentlich auch, wenn man möchte, bildlich eine Gabel, eine Fork vorstellen. Die geht an die Kette zweier Blöcken und spaltet diese. Dieser eine Teil der Blockchain wird dann für ungültig erklärt und der andere Teil der Blockchain dagegen wird weitergeführt. Also das heißt, wenn, ich sag mal, heute ist der 16.05., wenn am 16.04. personenbezogene Daten dort abgelegt wurden und dann am 15.05. dann ein Betroffener sein Recht auf Löschung einfordert, würde man beispielsweise hingehen und zurückgehen zu diesem Zeitpunkt, diese Fork einsetzen und im Prinzip die Blockchain einmal spalten. Das ist der Vorgang des Forkings. Natürlich auch eine gute Möglichkeit. Andererseits führt das natürlich auch dazu, wenn mehrere Betroffene ihr Recht auf Löschen ausüben wollen, kann das dazu führen, dass ein riesiger Baum an Forking eingesetzt wird und diese Blockchain, naja, man muss schon sagen, so ein bisschen zerstückelt wird. Ja, aber es ist definitiv eine Möglichkeit. Also im Prinzip auch schon wieder nicht löschen in dem Sinne, wie man sich das eigentlich gedacht hat, aber zumindest löschen im Sinne von, man nennt einfach oder man beschließt einfach, dass ein Teil ungültig wird, der die personenbezogenen Daten eben trägt. Wie findest du denn diesen Lösungsansatz?
Ah, ich grübel schon die ganze Zeit, während du hier erzählst, weil mir auch tatsächlich die Mechanismen bekannt sind. Vor allem in dem Bereich der Permission-Blockchains gibt es halt welche, die den Byzantine-Fault-Tolerance-Mechanismus einsetzen für den Konsens. Da ist ein Forken gar nicht vorgesehen. Das heißt, die haben jetzt nicht wie in der Bitcoin oder sonst irgendwelchen anderen Blockchain-Lösungen eine Verästelung vorgesehen, sondern da gibt es halt einfach ein explizites Einigungsverfahren, welcher Block der nächste ist. Und dann ist, sobald der Block halt geschrieben ist, ist der einfach auch fest. Das ist ja zum Beispiel beim Bitcoin ja ganz anders. Da wartet man ja am besten noch ein paar Minuten, um zu schauen, welcher Ast sich dann nachher als durchsetzt, als der wahre Fortlauf der Blockchain. Deswegen sehe ich das in der technischen Umsetzung nachher, wie du schon gerade sagtest, als nicht so ganz eindeutig und als komplex, so einen Mechanismus überhaupt umzusetzen. Und ja.
Also ich glaube, man müsste schon eine im Prinzip höher geordnete verantwortliche Stelle nehmen, die darüber entscheidet, was gültig ist und was ungültig ist. Das führt natürlich dazu, dass den Nodes ein Stück weit Eigenständigkeit oder eigentlich vollkommen die Eigenständigkeit genommen wird, darüber zu entscheiden, akzeptiere ich das, akzeptiere ich das nicht. Aber durch eine übergeordnete Stelle wäre es eben einfacher. Also es wäre im Prinzip schon vorbestimmt, welchen Block man weiterführt und welchen nicht. Gerade in einer Permission-Blockchain könnte man im Prinzip einführen, wenn man sich für eine Permission-Blockchain entscheidet, könnte man ja auch sagen, also wenn man weiß, dass es da eine übergeordnete Stelle gibt, die über das Forking entscheiden würde, dass man ja schon dort zugestimmt hat, schon akzeptiert hat, dass es diese übergeordnete Stelle gibt, dass es Forking gibt. Und dann hat man ja auch schon irgendwo seine Zustimmung dazu gegeben. Und dann passiert ja nicht entgegen den Willen, der Nodes.
Ja, ich bin tatsächlich auch schon auf technische Umsetzungen gestoßen, in denen tatsächlich ein Löschen aus der Blockchain quasi umgesetzt worden ist. Aber nochmal, ich muss sagen, das ist einfach eine sehr starke Grundsatzdiskussion. Natürlich muss man schauen, was ist nachher praktikabel und umsetzbar. Aber wenn wir der Blockchain-Technologie entweder die Unveränderbarkeit wegnehmen oder die durchgängige Nachverfolgbarkeit oder in diesem Fall sogar das Löschen ermöglichen, dann finde ich, nimmt man einfach viel zu viele Eigenschaften wieder heraus, die einfach diese Technologie als einzigartig darstellt und deren Vorteile einfach gegenüber anderen Technologien halt manifestiert. Weil sonst stellt sich natürlich auch immer wieder die Frage, warum denn überhaupt Blockchain? Deswegen bin ich an der Stelle nicht so ganz bei dir, aber es ist halt nur meine persönliche Meinung. Ich spreche hier nicht für alle Blockchain-Experten. Aber wie du schon sagtest, sicherlich muss ein Kompromiss immer an mehreren Stellen wehtun. Aber ich finde, das sind einfach Punkte, die wirklich stark zu überlegen sind, ob das der richtige Weg ist. Dass das technisch möglich ist, das möchte ich gar nicht bestreiten. Wie gesagt, es gibt ja schon auch Umsetzungen diesbezüglich. Aber ich stelle den Mechanismus an sich einfach sehr in Frage.
Ich möchte halt der Blockchain definitiv ein Leben in der Zukunft ermöglichen. Und ich sehe ihr Überleben in der Zukunft nur dadurch, dass sie jetzt ein bisschen federn lassen muss. Muss ich ehrlich sagen. Deswegen,
Ja.
ich mach das nur für die Blockchain.
Das ist sehr, sehr lieb von dir.
Finde ich auch.
Gibt es denn nicht vielleicht Möglichkeiten, dass man die Blockchain nutzen kann, ohne sie großartig zu verändern? Was ist denn mit der Möglichkeit, einfach personenbezogene Daten aus der Blockchain herauszulassen?
Ist natürlich auch definitiv eine sehr gute Möglichkeit. Also man kann immer darauf achten, dass keine personenbezogenen Daten in einem Blockchain gespeichert werden. Also möglich ist ja immer noch auf andere Speichermöglichkeiten zurückzugreifen. Also ich kann meine personenbezogenen Daten in einer sicheren Cloud bei einem Dienstleister ablegen. Immer noch möglich und kann dann gewisse Daten eben auf der Blockchain ablegen. Das Problem, was ich da eben sehe, ist nur, ja, gerade im Rahmen von Smart Contracts sind Vertragsdaten sind eigentlich an vielen Stellen personenbezogen. Auch an Stellen, wo man vielleicht gar nicht denkt, dass sie personenbezogen sind. Aber wenn man sie sammelt, kann aus dem Kontext wiederum können personenbezogene Daten hergeleitet werden. Und das reicht eben auch schon im Anwendungsbereich der Datenschutzgrundverordnung zu sein. Also immer wenn mehrere, vielleicht auch nicht personenbezogene Daten irgendwie räumlich zusammenkommen, kann es immer wieder sein, dass Personenbezug hergestellt werden kann. Deswegen in diesem Kontext sehe ich das als sehr, sehr schwierig an. Und wenn, dann sind vielleicht nur nicht wirklich verwertbare Daten und nicht wirklich wichtige Daten werden dann auf der Blockchain abgelegt. Und da fragt man sich, wieso mache ich dann überhaupt eine Blockchain, wenn es nur für wenige unwichtige Daten vielleicht nützlich sind, aber eben nicht für den Hauptteil der Person, der Hauptteil der Daten, die meistens personenbezogen sind.
Ja, ich stelle mir ein Szenario vor, in dem vielleicht der Datensatz an sich auf der Blockchain jetzt nicht der vielleicht augenscheinlich nicht so wichtig ist, aber natürlich für die einzelnen Parteien immer noch sehr wichtig sein kann. Zum Beispiel, wenn wir das Konzept der Smart Contracts mal uns so betrachten, wie es tatsächlich von Nick Szabo gedacht war, als einfach eine Automatisierung von Klauseln und nicht wirklich quasi ein Ablegen eines kompletten Vertrages in die Blockchain. Sondern dass man das vielleicht einfach runterbricht, zum Beispiel in sowas wie, sind zwei Unterschriften geleistet worden zu irgendeiner Sache X? Und diese Sache X kann ja von mir aus der komplette Vertrag in all ihren Details sein, der dann vielleicht, wie du schon sagtest, irgendwo auf einem sicheren Server auch nur den beiden Vertragsparteien zugänglich ist. Und vielleicht der Smart Contract einfach nur prüft, ist diese Referenz da? Nicht, was steht in ihr drin, ist sie da? Ja. Ist eine Unterschrift von irgendeinem A da und ist die Unterschrift von irgendeinem B da, also irgendeinem von im Sinne von natürlich gerechtfertigt. Das könnte ja einfach eine pseudonymisierte Identität sein, die einfach jetzt für die Erfüllung dieses Smart Contracts notwendig ist. Und dann hätte ich da drin ja einfach quasi nur eine Prüfung, hat A eine Unterschrift geleistet, hat B eine Unterschrift geleistet und haben sie ihre Unterschrift für irgendein X geleistet. Das heißt, ich habe keinerlei personenbezogene Daten darauf. Die personenbezogenen Daten sind auch nur für die entsprechenden Vertragsparteien zur Verfügung. Und dennoch kann ich den Smart Contract einfach öffentlich ausführen lassen und dementsprechend auch redundant verifizieren lassen.
Mit dem Pseudonym ist ein guter Stichpunkt. Grundsätzlich ist das, was du sagst, eine sehr, sehr gute Idee. Also im Prinzip Kerndaten der Handlung festzuhalten, so wie etwa es wurde unterschrieben von Vertragsparteien A und B. Das Problem ist einfach nur, dass die Datenschutzgrundverordnung einen riesen Unterschied macht, ob es jetzt anonymisiert oder pseudonymisiert ist. Also anonymisiert heißt ja, es gibt gar keinen Personenbezug und pseudonymisiert heißt, der Personenbezug ist noch herstellbar. Und solange der Personenbezug eben noch herstellbar ist, dieses Pseudonym also existiert, ist die Datenschutzgrundverordnung auch immer noch anwendbar. Das heißt, ja, es sind keine personenbezogenen Daten direkt abgespeichert, aber ja, sind Daten, die entschlüsselbar sind und dann doch wieder Personenbezug herstellen können. Natürlich könnte man sagen, ja gut, wenn dann ein Löschungsanspruch reinkommt, Betroffene möchte irgendwelche Daten gelöscht, das Daten gelöscht werden. Mit Entfernen des Schlüssels ist so gut wie jede Zugriffsmöglichkeit eben auf die Entpseudonymisierung ja verloren gegangen. Und dann ist das ganze Datum wiederum anonym, weil eben es keine Zugriffsmöglichkeit mehr gibt. Aber gerade wenn es um beispielsweise Unterschriften oder Ähnliches geht, schwierig. Sehe ich als eher schwierig an. Und die Frage ist auch, wie nützlich ist das, dass in einer Blockchain steht, die Unterschrift ist geleistet worden, wenn diesen Beweiswert, den ich ja damit haben möchte, ja irgendwo auch in dem Dokument enthalten ist, das bei mir beispielsweise in der Cloud liegt.
Wenn ich aber als Anspruchinhaber in der Lage bin, nachzuweisen, dass halt der Vertragsinhalt einfach diesem Dokument entspricht, was ja anhand des Hashes ja nachweisbar ist, und dass die entsprechenden Signaturen auch geleistet worden sind, dann könnte ich ja gegenüber einer Instanz, gegenüber der das zu beweisen wäre, einem Gericht oder sowas, ja alle Fakten offenlegen im Bedarfsfall. Das heißt, sie müssten nicht ganz offen liegen, aber bei einer notwendigen Situation könnte ich ja alle Informationen vortragen. Würde das dann nicht grundsätzlich ausreichen, um, ich sag mal, juristische Fälle klären zu können?
Also der Beweiswert definitiv. Also beim Beweiswert geht es ja eher um einen zivilprozesslichen Faktor. Da definitiv. Dafür ist das auch hervorragend sogar geeignet. Ich sehe meine Schwierigkeiten eben nur bei zivilrechtlichen Streitigkeiten, wie beispielsweise bei der Geltendmachung von Mängelgewährleistungsrechten. Und dafür ist eine, wären die gespeicherten Daten auf der Blockchain halt eben komplett useless. Also im Prinzip wären die Daten, die auf der Blockchain sind, nur geeignet im Zivilprozess für den Beweiswert und noch einige andere Dinge, aber eben hauptsächlich für den Zivilprozess. Da, wo es aber an die Substanz geht, wenn eine Partei von der anderen Partei etwas haben will, klagt, ja, da, wo Jura anfängt zu leben, da sehe ich meine Schwierigkeiten, weil da ist alles, was man eben wirklich braucht, wäre eben nur auf dem alternativen Speicher. Und dann würde der Anwendungsbereich dieser Blockchain wäre wiederum wirklich sehr, sehr eingestampft, eben nur für den Zivilprozess. Und dann wäre das doch auch wiederum schade, sich also den Aufwand zu machen, eine Blockchain zu nutzen, wenn das Ganze ja auch hauptsächlich sowieso über den alternativen Datenspeicher läuft. Braucht man das dann überhaupt?
Aber das sitzt dann ja, also das würde ja quasi das Ganze beschränken, dass man nur den Vertragsschluss quasi auf die Blockchain legt. Das widerspricht aber ja nicht den Prinzipien, dass die Vertragsdurchführung trotzdem digital auf der Blockchain passieren kann. Also es können ja mehrere atomare Smart Contracts den Vorgang der Vertragsdurchführung ja immer noch abbilden. Man hätte dann quasi eine Kaskadierung von Smart Contracts. Man hätte einmal den Vertragsschluss, man hätte viele kleine anonymisierte Smart Contracts und einen am Ende, der sagt, wenn die alle durchgelaufen sind, dann wurde auch der ursprüngliche Vertrag auch erfüllt. Nicht nur geschlossen, sondern auch erfüllt.
Grundsätzlich, ich verstehe schon, dass hauptsächlich Vorgänge, also praktisch abgebildet werden sollen auf der Blockchain. Das Problem ist dann aber wiederum, wenn man so viele Vorgänge abbildet, sind wir wieder bei dem Punkt, dass aus diesen vielen Vorgängen vielleicht am Ende doch noch auf personenbezogene Daten Rückschlüsse genommen werden können. Das ist einerseits kritisch und andererseits aus einem zivilrechtlichen Aspekt braucht es eben auch diese personenbezogenen Daten. Und wie gesagt, da bildet sich das Hauptaugenmerk, das Leben von Jura bildet sich darauf ab. Und ja, deswegen sehe ich einfach den Anwendungsbereich, ich sehe nicht keinen Anwendungsbereich und keine Berechtigung, aber eben nur so ein kleines Feld. Und dann denke ich mir, ist das den Aufwand überhaupt wert? Ich finde es schwierig.
Ja, also einfach ist es nicht. Also wir haben jetzt gesagt, es gibt verschiedene Lösungsansätze, die möglich sind. Das wäre einmal das Reduktion des Rechtsanspruches. Und da haben wir uns aber dann gesagt, na, ob das so sinnvoll ist, das können wir noch nicht so ganz beurteilen. Den Zero-Knowledge-Proof wird an anderer Stelle schon eingesetzt, ist aber hier vielleicht für eine ganzheitliche Umsetzung in der Blockchain ein bisschen komplex und kommunikationsintensiv. Den Chameleon-Hash fandest du gut, da muss ich aber sagen, ich fand den jetzt nicht so schön, weil er mir einfach zu essentielle Eigenschaften wegnimmt. Und Forking und Pruning, das geht ja sogar nochmal eher in eine Grundsatzdiskussion, ob das dann noch Blockchain ist oder nicht. Und mein Vorschlag, den Vorgang einfach in kleinere, ja, undurchsichtigere, atomare Smart Contracts runterzubrechen, sahst du auch kritisch. Ich denke, wir haben ja einfach einen sehr guten Diskussionsansatz, eine sehr gute Basis, und das zeigt auf jeden Fall auch, dass auch unser Forschungsvorhaben mit dem Rechtestbett in die richtige Richtung geht, um auch sowohl Lösungen und vielleicht auch andersherum dann aber auch Empfehlungen an die Gesetzgebung mal auszusprechen, dass hier vielleicht auch einfach noch ein bisschen Handlungsbedarf da ist im Sinne von Umformulierung oder vielleicht auch ein bisschen Aufweichung, dass einfach auch diesem technologischen Fortschritt nicht einfach ein juristischer Riegel davor geschoben wird. Ich muss sagen, ich danke dir auf jeden Fall für diese vielen, vielen neuen Eindrücke und auch andere Sichtweisen. Das ist auch immer sehr spannend, aus der technischen Sichtweise zu kommen und sich mal die juristische Sichtweise der Dinge mal anzuschauen. Ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß bei dem Podcast, und ich würde dir gerne einfach das Schlusswort nochmal geben an dieser Stelle.
Dankeschön. Ja, du hast ja schon fast alles gesagt. War sehr schön. Ja, ich freue mich auch immer über andere Ansichten. Nur durch andere Ansichten bildet man seine eigene Meinung eben weiter und kommt auch zu verschiedenen Kernen auch und erweitert den eigenen Horizont. Insgesamt finde ich das Thema immer noch sehr, sehr schwierig, aber für mich ist es eben nicht aussichtslos. Für mich ist dieses im Ergebnis dieses Löschen, wie es der Gesetzgeber vielleicht am Anfang vorgesehen hat, ist vielleicht tatsächlich nicht auf der Blockchain möglich. Also in dem Sinne, in dem eigentlichen Löschsinne, muss ich dir dann doch recht geben, dass das eigentliche Löschen von einer Blockchain wohl nicht möglich ist. Aber ein abgewandeltes Löschen in einem bisschen weiteren Sinne, denke ich, ist definitiv möglich und ist meiner Meinung nach auch die Zukunft der Blockchain, weil nur eine Blockchain, die compliant ist, kann mit in die Zukunft der Digitalisierung mitgenommen werden.
Genau. Ein wunderschönes Schlusswort. Vielen Dank, Michelle, und vielen Dank für deinen Beitrag hier.
Sehr, sehr gerne.
Tschüss.
Ciao.